Wie ist es mit den Gewaltstellen der Bibel? Kann man der Religionskritik, die aus der Philosophie und aus dem Atheismus auch über den christlichen Glauben, den jüdisch-christlichen Glauben gegossen wird, sagen, ja, wir geben der Bibel den Abschied, wir bauen uns unseren Humanismus, unsere Nächstenliebe lieber ohne Texte, die eigentlich auch zur Gewalt aufrufen. Ist das wirklich so? Ruft die Bibel zur Gewalt auf? Und dazu soll diese Besinnung ein wenig dienen. Sollen wir die Stellen mit Gewalt speziell im Alten Testament streichen? Das Problem konzentriert sich in der Tat auf das Alte Testament. Denn wir als Nachfolger des Gekreuzigten haben den in der Mitte unseres Glaubens, der um des Glaubens willen nicht zu den Waffen gegriffen hat, sondern sich hat ans Kreuz schlagen lassen. Also wir als Kirche Jesu Christi, auch Kirche des Nazareners natürlich, greifen schon von Natur aus, weil unser Vorbild es nicht getan hat, nicht zu den Waffen. Aber wie ist es mit dem Alten Testament? Wir kennen ja die Landnahmetexte und auch die Aufforderungen, die Mose vor dem Einzug ins gelobte Land dem Volk Israel gegeben hat, dass sie dort mit den Ureinwohnern keine Bündnisse schließen sollen. Und Israel hat sich teils an diese Gebote gehalten. Sie haben das Land erobert. Sie haben allerdings auch mit denen, die sich dem Gott Israels anschließen wollten, Frieden geschlossen. Und später, im Alten Testament, als die Landnahme vollzogen war, wird nie mehr zu einer weiteren Gewalt aufgerufen. Die Propheten, also der größte Teil der alttestamentlichen Geschichte, kennt keine Gewaltaufrufe mehr. Nun gibt es aber Stellen in den Psalmen, die auch uns noch als Gebet gegeben sind. Und da stellt sich jetzt wieder die Frage, das haben wir gerade gehört bei Psalm 79, schütte deinen Grimm auf die Völker, die dich nicht kennen, und die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen. Denn sie haben Jakob gefressen und seine Städte verwüstet. Also, hier wird darum gebetet, dass Gott eine Vergeltung durchführen wird für die Schuld, die Völker am Gottesvolk einmal verübt haben. Und ich möchte jetzt auch an einer Übersicht über die Psalmen und weiteren ähnlichen Stellen zeigen, dass die Psalmen weiterhin allesamt uns als Gebetswort anvertraut sind. Als Wort zum Gebet und als Wort auch der Lehre. Im Neuen Testament haben wir ganz viele Stellen, wo in den Predigten aus den Psalmen geschöpft wird. Ein paar Stellen, um ein paar Eindrücke zu geben von dem Problem, das wir hier vor uns haben. In der Elberfelder Bibel zu Psalm 94, den ich auch morgen in der Predigt auslegen möchte an dieser Stelle, ist die Rede davon, Gott der Rache, Herr Gott der Rache, strahle hervor. In der Lutherbibel haben wir dort an dieser Stelle Vergeltung. Das ist auch der Begriff, den wir gerade gehört haben aus Psalm 79, 10. Lass unter den Heiden kund werden die Vergeltung für das Blut deiner Knechte, das vergossen ist. Die Lutherbibel von 2017 ist wieder zur Übersetzung Rache zurückgekehrt. Da wäre die Frage, wenn Gott um Vergeltung gebeten wird, sollte man dann nicht lieber den Rechtsbegriff Vergeltung nehmen oder nimmt man den menschlichen Wunsch, um Rache zu üben? Die gleiche Wurzel, nämlich nökama, Verb nökam und Substantiv nökama, Vergeltung, kommt auch im Gebet des Jeremia. Hier nicht von Volk zu Volk, sondern vom Einzelnen gegen seine Verfolger. Du, Herr, du weißt es, gedenke an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Oder in 12, du aber, Herr, du kennst mich, du siehst mich und prüfst mein Herz, wie es zu dir steht. Reiße sie fort wie Schafe zur Schlachtung und weihe sie für den Tag des Abschlachtens. Das ist nicht besonders friedfertig formuliert. Jeremia hat allerdings auch selbst die härteste Opposition, bis Gefängnis, bis zum Versenktwerden in eine Schlammgrube erfahren und ist dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen. Aber auch hier bittet Jeremia darum, dass die Vergeltung durch den Herrn selbst vollzogen wird. Oh, jetzt sehe ich, dass die Technik und die PowerPoint nicht ganz lesen konnte, aber es macht nichts. Da ist Nekama im Hebräischen gewesen. Und jetzt Jeremia 20 noch. Du Herr, Herr der Herrscher, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Da haben wir wieder Nekama. Denn dir habe ich meine Rechtssache, also meinen Rieb, anvertraut. Nun nochmal die Frage, sollten wir von Rachestellen oder gar von Rachepsalmen sprechen? Man sollte sich zunächst mal deutlich machen, dass Rache etwas anderes ist als rechtliche Vergeltung. Zwar kommt der Begriff Rache von Recht her, also hat die gleiche Wortwurzel, aber es ist doch ein großer Unterschied zwischen Vergelten und Rächen. Wenn ich mich räche, dann schlage ich zurück. Dann haue ich im Jähzorn einfach mal rein. Aber wenn ich vergelte oder vergelten lasse, wie in diesem Fall, dann wird nach dem Recht Gottes gehandelt. Ja, das ist dieser Unterschied zwischen Vergelten und Rächen. Wer spricht die fraglichen Bitten zu wem? Die Vergeltungswünsche der Psalmen werden nicht von Frevlern über Gerechte gesprochen, auch nicht von Gerechten über Gerechte, sondern eben von Gerechten über Frevler. Und das Entscheidende ist, sie werden an Gott gesprochen. Und sie wären überflüssig, wenn der Verfluchte bereits dadurch verflucht wäre, dass er gegen die Tora, also gegen das Recht Gottes, verstoßen hätte. Der Gottesfürchtige will, dass Jahwe sein angedrohtes Urteil auch wahr mache. Er selber, der Verfolgte, hat nicht Kraft und Macht, das Recht wiederherzustellen und schreit deshalb nach Gottes Einschreiten. Wir kennen das aus dem Vaterunser, wir beten alle, dein Reich komme. Und in den Psalmen lautet diese Bitte, Herr, wie lange? Wie lange brauchst du noch, um einzugreifen? Ja? Psalm 13. Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Sollen wir also von Rachepsalmen sprechen? Ich denke, lieber nicht. Denn wenn wir Christen und Theologen, eine Gruppe von Psalmen als Rachepsalmen deklarieren, dann geben wir der Religionskritik, dann geben wir den atheistischen Vorwürfen, dass die Bibel inhuman sei, machen ihnen die Tür auf. Es gibt diese Psalmen nicht als Gattung, denn das hieße, dass der wesentliche Grundzug dieser Psalmen in der Vernichtung von Feinden bestehe. Es gibt durchaus Vergeltungswünsche, Vergeltungsbitten in bestimmten Klagezeiten, Psalmen, je mit bestimmten Kontexten und Rahmen, aber keine Aufrufe zur Gewalt von Menschen gegen Menschen. Das haben wir nicht in den Psalmen, beziehungsweise in den Texten nach der Landnahme. Psalm 137 könnte als eine solche indirekte Aufforderung verstanden werden, ist aber ein Spezialfall und ich möchte nachher einige Minuten mit Ihnen genau über diese Stelle auch nachdenken, damit wir das genauer kennenlernen. Was ist anstößig für christliche und oder weltliche Ohren? In einem humanistischen Setting, also in einer humanistisch geprägten Umgebung, wo man eben Argumente sucht, den Wahrheitsanspruch der Religion loszuwerden, ist es durchaus anstößig, dass hier überhaupt von Gericht oder Vergeltung Gottes gesprochen wird. Denn seit 200 bis 300 Jahren im Zuge der Aufklärung möchte man ein rein barmherziges Gottesbild pflegen. Und dass überhaupt Texte von Gericht und Vergeltung in der Bibel stehen, ja auch im Neuen Testament, ist da nicht so einfach verständlich oder vermittelbar. Das gilt erst recht dann, wenn die Vergeltung bereits im irdischen Leben erbeten wird. Also es gibt einige Psalmtexte, die nicht die Schwelle zum ewigen Leben für diese Vergeltung überschreiten, sondern schon in diesem Leben eine Vergeltung erhoffen. Anstößig gilt auch, dass die Vergeltung als Wunsch des gerechten Gebeters dargestellt wird, der doch wie Jesus am Kreuz um Vergebung beten sollte. Halten wir uns den Gegensatz vor Augen. Psalm 59: Sei keinem von ihnen gnädig, vertilge sie ohne alle Gnade, vertilge sie, dass sie nicht mehr da sind. Lass sie inne werden, dass Gott Herrscher ist in Jakob bis an die Enden der Erde. Da könnte man fragen, ist diese Beziehung, also dieser Gegensatz zwischen Gottes Gerechtigkeit und dem Gottlosen, so festgelegt? Ist da kein Wechsel möglich? Gibt es keinen Wunsch nach Bekehrung des Gottlosen, dass er sich verändert, wie wir es im Neuen Testament ja hätten? Segnet und flucht nicht. Und erst recht Lukas 23, Jesus am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also das gilt verständlicherweise als anstößig. Und dann haben wir Texte, die nach Schadenfreude aussehen. Zum Beispiel Psalm 58, der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Vergeltung sieht. Können etwa Vergeltung, Tod und Leiden des Gegners beim Beter Freude auslösen? Damit widerspricht der Beter scheinbar dem Gebot der Feindesliebe in der Bergpredigt oder Römer 12, 19. Das Beten um Vergeltung an sich erscheint vielen als überheblich und lieblos. Wir werden noch sehen, dass auch aus neutestamentlicher Sicht der Vollzug des Gerichts bei den Gläubigen, die unter den Gottlosen, vielleicht unter einem gottlosen Staatssystem leiden müssen oder mussten, zu Recht Freude auslöst. Und insofern dürfen auch diese Psalmen noch gebetet werden. Dann gilt als anstößig, dass die Vergeltung zuweilen als Tat der Gerechten selbst erscheint. Da gibt es eine Stelle in Psalm 149. Ihr Mund, also die Heiligen, sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Ihr Mund soll Gott erheben. Sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, dass sie Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben ist. Es ist also ein Gericht zu vollziehen, wie geschrieben ist, auch hier eine Vergeltung nach Gottes Recht, nach Gottes geschriebenen, vorhergesehenen Recht. Und diese Stelle, denke ich, bezieht sich erst auf das Richten im tausendjährigen Reich, wenn die Gläubigen mit Jesus regieren können. Und bei diesen Stellen ist auch deutlich, dass wir die nicht einfach jetzt bei einer Straßenevangelisation oder sonst wo nach draußen posaunen können, ohne Anstoß zu erregen. Aufgrund aller dieser Beobachtungen hat der Freiburger Psychologe Franz Buggle schwere Vorwürfe gegen die Bibel erhoben und gesagt, sie wissen nicht, was sie glauben oder warum man redlicherweise nicht mehr Christ sein kann. Und das wird heute vielfach variiert und so auch die Bibel mit dem Koran parallelisiert und damit der Bibel oft der Abschied gegeben. Eine sehr ähnliche Kritik haben wir allerdings bereits in der frühen Aufklärung im 17. Jahrhundert. Johann Salomo Semmler, geboren 1725, hat lange vor den heutigen humanistischen Bewegungen ähnliche Kritik geäußert und gesagt, wir müssen uns eine ganz bestimmte Auswahl von einem barmherzigen Gottesbild aus der Bibel heraussuchen. Alles andere ist pädagogisch und sonst im Volk nicht verwertbar. Sind es nun viele Stellen, die hier betroffen sind in den Psalmen? Je nach Schätzungen sind zwischen 18 und 39 Psalmen von den Anstößigkeiten betroffen. Und die Vergeltungswünsche begegnen in verschiedenen Gattungen, zum Beispiel in Hymnen, Weisheitspsalmen, Vertrauenspsalmen und vor allem in den Klagepsalmen. Und den hier letztgenannten, den 137er, möchte ich jetzt mit Ihnen etwas genauer anschauen. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande. Denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten, und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Lande? Vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechte vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht den Tag Jerusalems, da sie sagten, reißt nieder bis auf den Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns getan hast, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Das ist vielleicht der eindrücklichste Vergeltungswunsch, den wir in den Psalmen haben. Gehen wir einmal kurz durch den Psalm hindurch. Vielleicht kennen wir das Lied »By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept«. Bonnie M. und andere haben das ja sehr bekannt gemacht. Und es ist typisch, dass die Aufnahme des Psalms im modernen Lied dann an der Stelle stoppt, wo es problematisch wird. Ja, das kennen wir sogar von der Aufnahme von Liedern »Du bist ein wunderbarer Hirt« in dem modernen Lobpreislied, dass der Herr uns einen Tisch bereitet im Angesicht der Feinde. Ja, das hat man da lieber weggelassen. Gut, Psalm 137. Wann ist das wohl abgefasst? Der Psalm selber nennt keinen Verfasser, aber es ist wahrscheinlich geschrieben von einem Tempelsänger, der bei der Wegführung von Jerusalem 586 vor Christus deportiert wurde und nach Babylon gebracht wurde. Und dort sollen die jetzt weiter singen, aber nicht mehr zu Ehren des Gottes Israels, sondern zu Ehren des Gottes Marduk und der Götzen, die in Babel verehrt werden. Vers 3, singt uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir aber ein solches Lied in einer solchen Umgebung darbringen? Die Stimmung ist depressiv. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande. Wir weinten, wenn wir an Zion gedachten. Diese Aufforderung nach Vers 3 ist so eine Art Versuch, diejenigen, die jetzt hierher nach Babylon deportiert worden sind, auch im geistigen Bereich zu überwältigen. Also ihre Kunst einzufügen in einen anderen geistigen Rahmen. Und da leistet der Psalm Widerstand. Wie könnten wir in einem babylonischen Auftrag dem Herrn Zions Lieder singen und dabei sein Wort, seine Verheißung, seine Heiligkeit noch ironisch, zynisch in den Schmutz ziehen? Das geht ja gar nicht. So Psalm 137. Und Vers 5 verspricht sich selbst oder verflucht sich gewissermaßen, 5 und 6, ich will Jerusalem nicht vergessen und ich will eigentlich auch wieder Zions Lieder singen, aber nicht so. Hier geht das so nicht. Ich werde Jerusalem nicht vergessen, weil ich den Bund des Herrn mit seinem Volk nicht vergessen kann. Er hat gesagt, dass er dort wohnen will, in seinem Haus. Jetzt ist es aber zerstört. Und trotzdem will ich die Hoffnung auf dieses Haus noch meine höchste Freude sein lassen. Vers 6. Jerusalem bleibt die höchste Freude, obwohl es in Trümmern liegt. Und jetzt kommt Vers 7. Neben, ja sogar hier noch vor Babel, der eigentlichen Verwüsterin, taucht das hinterhältige Edom auf, das sich schadenfroh am Zusammenbruch der heiligen Stadt weidete. Vergiss den Söhnen Edom nicht den Tag Jerusalems, da sie sagten, reißt nieder bis auf den Grund. Das sind wohl die Anfeuerungsrufe. Also die Babylonier sind dabei, Jerusalem zu belagern und zu erobern. Und jetzt freuen sich die Nachbarn Israels, die Edomiter. Oh, jetzt geschieht denen erstmal, was wir bisher nicht geschafft haben. Zerstört alles, bis auf den Grund. Ich bin da erinnert daran, dass auch kurz vor dem Zusammenbruch Deutschlands 1945 noch einige Staaten Deutschland den Krieg erklärt haben, um sich vom Kuchen ein bisschen was abzuschneiden, auch wenn sie dann hinterher nicht viel bekommen haben. Darunter Ungarn, Ecuador, Argentinien, Türkei, Ägypten, Peru, Venezuela, Syrien. Also eigentlich nicht besonders stimmig, aber die Hoffnung ist schon, dass man da noch was abkriegt. Es ist abscheulich, wenn die Nachbarn in Notzeiten nicht solidarisch sind, sondern sogar noch feindlich. Ja, den völligen Untergang des jüdischen Staates wünschen. In diesem Fall haben die Edomiter die Babylonier angereizt, besonders gründlich vorzugehen, also bis auf den Grund, die Gebäude zu beseitigen. In einem gewissen Sinne kam der edomitische Hass gegen das Brudervolk Israel zu einem Höhepunkt, als der Idumäer, also der Edomiter Herodes der Große, den Kindermord zu Bethlehem veranlasste, um den neuen Zionskönig Jesus zu beseitigen. Matthäus 2. Vers 8. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Tochter ist eine geläufige Redeweise, eine Stadt als Jungfrau anzusprechen, beziehungsweise überhaupt als Frau. Wir alle kennen das Weihnachtslied, Tochter Zion, freue dich. Gemeint ist die ganze Gemeinde, die als Frau, als Braut Christi ihm gegenübergestellt wird. Und die zweite Bezeichnung ist Verwüsterin. Das hebräische Shoduda könnte man auch passivisch lesen. Du verwüstete. Ist also doppeldeutig. Babel wird angesprochen als Verwüstende und Verwüstete gleichzeitig. Die Verwüsterin möge also verwüstet werden, sagt der Vers. Wohl dem, der es tut. Das könnte eben als indirekte Aufforderung zur Gewalt verstanden werden. Zu einem letzten Ziel kommt diese Aufforderung in Offenbarung 18. Da heißt es, ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird mit Sturmgewalt niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Ich komme nachher nochmal kurz auf diese Stelle. Handelt es sich bei den Versen 7 bis 9 um Hassrede? Hass und Hetze ist ja das, was man heute partout nicht haben will. Der historisch kritische Kommentator Kraus sagt an dieser Stelle, nein, das ist kein besonderer Ausdruck eines alten Judentums, das auf Hass und Rache sinnt, sondern es ist Hinweis auf die Grausamkeit der antiken Kriegshandlungen überhaupt. Es steht zur Entscheidung, wer Gott ist. Ist Jahwe Gott? Oder triumphieren die Großmächte? Wenn wir uns den Kontext des alten Bundes bzw. der Antike deutlich machen, dann ist es keineswegs so, dass diese Grausamkeiten hier immer negativ gewertet wurden, wie wir das tun würden. Als Elisa dem Hazael von Damaskus weissagte, dass er König werden würde, sagte er ihm voraus, 2. Könige 8, 12. Ich weiß, dass, was du den Israeliten antun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen und ihre jungen Kinder töten und ihre schwangeren Frauen aufschlitzen. Der Angesprochene, Hazael, antwortete: Was ist dein Knecht, der Hund, dass er so große Dinge tun sollte? Elisa sprach: Der Herr hat mir gezeigt, dass du König über Aram sein wirst. So große Dinge, also damit meint er positiv, das sind für einen Kriegsherrn, der an einem anderen Volk Vergeltung übt oder Eroberung übt, sind es großartige Dinge, die er da tut. Ähnliche Stellen gibt es im Hosea und im Nahum-Buch. Also jetzt vom altorientalischen Kontext her ist das fast noch moderat. Aber wichtiger für unsere Auslegung ist der biblische Kontext. Und es hilft uns wenig zu sagen, dass es eben altorientalischer Kontext, denn dann wäre die Bibel nur Menschenwort, was wir sie auch nur als Menschenwort zu interpretieren haben. Wenn wir den biblischen Kontext von diesen Worten uns deutlich machen, dann ergibt sich eine andere Perspektive. Und da schauen wir jetzt noch ein paar andere Stellen dazu an. Und zwar bei Jesaja, der etwa 200 bis 150 Jahre vorher Folgendes prophezeit hat. Gottes Gericht über Babel. Dies ist die Last für Babel, die Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat. Es ist Geschrei und Lärm auf den Bergen wie von einem großen Volk, Geschrei und Getümmel von den versammelten Königreichen der Völker. Der Herr Zebaoth rüstet ein Heer zum Kampf. Sie kommen aus fernen Landen, vom Ende des Himmels, ja, der Herr selbst, samt den Werkzeugen seines Zorns, um zu verderben die ganze Erde. Heulet, denn des Herrn Tag ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Siehe, des Herrn Tag kommt, grausam, voll Grimm und glühendem Zorn, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen. Wer da gefunden wird, wird erstochen und wen man aufgreift, wird durchs Schwert fallen. Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, sondern die jungen Männer mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen. So soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, zerstört werden. Und dann Jesaja 14. Du wirst nicht mit jenen vereint sein im Grab, denn du hast dein Land verderbt und dein Volk erschlagen. Man wird des Geschlechtes der Bösen nicht mehr gedenken. Richtet die Schlachtbank zu für seine Söhne um der Missetat ihrer Väter willen, dass sie nicht wieder hochkommen und die Welt erobern und den Erdkreis mit Städten füllen. Und ich will über sie kommen, spricht der Herr Zebaoth, und von Babel ausrotten Name und Rest, Spross und Nachkommen, spricht der Herr. Und ich will Babel machen zum Erbe für die Igel und zu einem Wassersumpf und will es mit dem Besen des Verderbens wegfegen, spricht der Herr Zebaoth. Dass Gott also das ganze Geschehen bestimmt, wie wir hier im Jesaja 13 und 14 gesehen haben, ist eindeutig. Es wird sein Gericht erbeten, um der Gewalt der Menschen ein Ende zu machen. Also bei Jesaja, es wird sein Gericht angekündigt und im Psalm 137 wird diese Ankündigung erbeten. In dem Sinne, wie lange noch dauert es bis zu deinem Gericht, dein Reich komme. Es ist kein Aufruf zur Gewalt, trotz der Erwartung großer Gewalt. Das macht einen großen Unterschied. Jesaja 13 macht klar, dass Jesaja und so auch der Beter von Psalm 137 erwartete, dass die Meder von Gott gegen Babel geführt werden, und dieses Strafgericht vollziehen. Und wir haben ja hier auch die Kinder mit dem gleichen Begriff wie in Psalm 137. Es gibt verschiedene Begriffe für die Kinder im Hebräischen. Banim oder Olulim wie hier. Oder die Säugenden, Yoldim. Das ist eben jeweils der gleiche Begriff hier. Und wenn die Kinder beseitigt werden, dann wird die Zukunft, die weitere Macht Babels über die Geschichte gebrochen. Ich denke, das ist hier der Gedanke. Sie sollen unsere Zukunft, unsere Kinder und Enkel nicht mehr bestimmen wie bisher. Es geht nicht um die Grausamkeit an sich, sondern um die Brechung der Geschichtsmacht Babels. Im Obadja haben wir auch die Erwartung eines Gottesgerichts über Edom. Das war ja in Psalm 137 der Vers vor dem Gericht über Babel. Nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Dieses Zurückkehren des Tuns auf den Täter ist genau das, was mit dem Begriff Vergeltung gemeint ist. Und auch hier zeigt sich mir, dass der Begriff Vergeltung viel präziser wäre, als Rache zu üben. In Hosea 4 ist auch die Rede vom Gericht, in diesem Fall über die Kinder Israels. Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis ist. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Weil du die Weisung, die Tora deines Gottes, verworfen hast, will ich auch deine Kinder vergessen. Das Existenzrecht Israels scheint an den Glauben, an ihre Treue zur Tora, zum Wort Gottes gebunden. Und wenn sie nicht mehr geistlich anhand der Tora leben, dann will Gott auch ihre Kinder vergessen. Dann ist die Zukunft in Gefahr. Und so haben wir es ja auch heute in unserer Gesellschaft. Die Kinderarmut ist ein erschreckendes Gericht. Kinderarmut bringt auch eine allgemeine Verarmung mit sich, kognitiv, wirtschaftlich, gesellschaftlich, überhaupt von der ganzen Stimmungslage in einer Gesellschaft. Wenn viele Kinder da sind, ist viel mehr Spiel, Freude, Ausgelassenheit da. Und so droht Gott, wenn wir die Tora vergessen, dann wird er auch die Kinder des Gottesvolkes vergessen. Einen Anklang an Psalm 137 haben wir noch in Offenbarung 18. Da habe ich vorhin schon in Vers 21 zitiert, jetzt noch im Kontext hier. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt es, ihr doppelt nach ihren Werken, mischt ihr den Kelch, den sie gemischt hat, doppelt. Wie viel sie sich verherrlicht hat und üppig gewesen ist, so viel Qual und Trauer gebt ihr. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht, und Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod und Trauer und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist der Herr, Gott, der sie gerichtet hat, und ihre Kinder. Achso, jetzt bin ich schon ein Kapitel weiter. Also hier ist die Vergeltung über das große Weltsystem Babylon, das sich fühlt als allem Leid enthoben. Das Gegenteil ist der Fall. Und bei dem Gericht über Isebel haben wir nochmal den Anklang an Psalm 137, Offenbarung 2. Ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden geben nach euren Werken. In Lukas 19, als Jesus über die Stadt Jerusalem weinte, kommen ebenfalls noch einmal die Kinder zu Wort. Also werden die Kinder erwähnt. Vers 43, Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wenn also Israel nicht dem Herrn treu lebt, dann wird er ihre Kinder vergessen, Hosea 4,6, und er wird auch ein schreckliches Gericht durch die Römer über sie bringen. Im Jahr 70 nach Christus haben sich diese Worte auf eine unendlich blutige Art und Weise erfüllt. Zu Psalm 137 noch die Worte des ein oder anderen Auslegers. Spurgeon, der bekannte Fürst der Prediger aus dem 19. Jahrhundert, schreibt über Psalm 137,9, also den Vers, wohl dem, der deine Kinder am Felsen zerschmettert, folgendes. Solch heftiges Begehren nach gerechter Vergeltung ist mehr dem Geiste des Gesetzes gemäß als dem des Evangeliums. Und doch in Augenblicken rechtschaffenen Zorns lodert auch in uns das alte Feuer auf. Und solange Gerechtigkeit noch in des Menschen Brust lebt, wird es diesem Feuer nicht an Brennstoff fehlen bei der mancherlei Bedrückung und Vergewaltigung, die noch auf Erden vorhanden. Also solange noch tatsächlich Dinge geschehen, wie wir in Israel am 7. Oktober 2023 gesehen haben, wie es in der Ukraine jetzt der Fall ist und an vielen anderen Stellen, sei es in Afrika, sei es sonst wo. Solange wird es nicht an Brennstoff fehlen für Gebete wie Psalm 137. Und weiter, wir werden wohl daran tun, für uns Kinder des neuen Bundes diese Verse ihrer verwünschenden Form zu entkleiden und sie im Lichte der Weissagung betrachten. Was heißt das, sie im Lichte der Weissagung betrachten? Sie in dem Licht von Jesaja 13, er erwähnt das hier, und den anderen prophetischen Stellen betrachten, die vorhersagen, dass dieses Gericht kommen wird. Und wir wünschen mit den Psalmen, dass es endlich bald vorbei ist. Und dann sein letzter Satz noch. Die Strafheimsuchungen der Vorsehung mögen langsam kommen, aber sie kommen gewiss. Auch kann ihr Eintreffen nicht bedauert werden von denen, die Gottes gerechtes Walten in ihnen erkennen. Auch kann ihr Eintreffen nicht bedauert werden von denen, die Gottes gerechtes Walten in ihnen erkennen. Im Glaubensbekenntnis sagen wir, Christus ist aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wenn er das tut, dann sollten wir das nicht bedauern, sondern uns freuen, dass mit diesem Gericht auch alles Leid zu Ende sein wird. Das ist der Punkt, der diesen Psalm auch weiterhin in den Mund der verfolgten Gemeinde führen wird. Oh, Verzeihung, ich habe mal wieder nicht weitergeklickt. Nochmal, auch kann ihr Eintreffen nicht bedauert werden von denen, die Gottes gerechtes Walten in ihnen erkennen. Beat Weber schreibt im Werkbuch Psalmen zu Psalm 137, der Schlussvers, also mit dem die Kinder zerschmettern, legitimiert auch nicht Kindermörder und Terrorismus. Vielmehr ist es ein Lied im Munde von Machtlosen, denen unsägliches Leid widerfahren ist. Die Wahrung ihres Rechtes nehmen sie nicht in die eigene Hand, sondern befehlen es ihrem Gott Jahwe an. Es geht um den Erweis der Gerechtigkeit, gerade gegenüber einer Macht, die ihre die Völker bedrückende Gewalt als Recht ausgibt. Wie Römer 12,19 sagt, soll die Rache nicht selbst in die Hand genommen, sondern Gott anbefohlen werden. Wie dieser Vers aus dem Neuen Testament zeigt, lässt sich die Spannung zwischen Gerechtigkeit, Gericht und Barmherzigkeit nicht als Gegensatz zwischen Altem und Neuem Testament verstehen, sondern durchzieht beide Testamente, auch wenn je unterschiedliche Gewichtungen vorliegen. Römer 12,19 lautet, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, 5. Mose 32,35, die Vergeltung ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Es gibt eine neuere Studie über diesen Psalm und ähnliche Stellen in der Bibel von einer Krankenschwester und Theologin, Regina Gallwitz, Genau mit dem Titel Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und am Felsen zerschmettert. Innerbiblische Erkundungen zu den Rachepsalmen. Also sie verwendet diesen Begriff leider trotzdem noch. Sie hat nicht auf mich gehört. Und Überlegungen zu ihrer Relevanz in seelsorgerlichen Kontexten mit traumatisierten Christen. Frau Galwitz liebt seelsorgerliche Themen, beschäftigt sich mit schwierigen Bibeltexten und sie plädiert dafür, nicht von Rache, sondern von Ahndung zu sprechen. Also man ahndet irgendein Vergehen. Ich denke, der Vergeltungsbegriff ist etwas bekannter und eingeführter als Ahndung. Aber bitteschön. Frau Galwitz schildert die Verwendung von Klage- und Bittpsalmen in Ruanda. In Ruanda gab es ja dieses unglaubliche Massaker 1994 von den Hutis an den Tutsis, glaube ich. Und sie hat dann Erfahrungen gesammelt, wie man in einem solchen Kontext auch diese Vergeltungsbitten in den Psalmen seelsorgerlich genutzt hat. Mit Erich Zenger gesprochen, sagt sie, diese Psalmen müssen geschützt werden, weil es keine andere Form von Gebeten gibt, die diese Funktion übernehmen können. Und natürlich gibt es verschiedene Aussagen da in den Psalmen, also auch Bitten um, sogar dort in Psalm 109, um Gnade auch für Verfolger oder Veränderung und dann auch Bitten um wirkliche Vergeltung und das müsste das müsste man in einem Prozess der Verarbeitung als ein Nacheinander verstehen. Sie insistiert darauf, dass zwischenmenschliche Versöhnung nicht billig zu haben ist. Im Sinne Jesu wird die Liebe aber das letzte Wort haben. Ja, der Psalm 109 nennt die genau dieses, dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an, ich aber bete. Und dann kommt noch, sie erweist mir Böses für Gutes und Hass für meine Liebe, gib ihm einen Frevler zum Gegner und ein Ankläger stehe zu seiner Rechten. Und hier sind auch Worte dabei, die eine noch innerweltliche Vergeltung erbitten, also dass jemand sein Amt verliert, dass seine Frau eine Witwe wird, dass seine Kinder Waisen werden, also der Tod des Gegners wird erbeten und Ähnliches in seiner Familie bis zur Nachkommenschaft, Vers 13. Vielleicht noch, weil das hier jetzt noch auslegungsgeschichtlich interessant ist, Martin Luther hat auf diesen Psalm einmal Bezug genommen und gesagt, diese Vergeltungsbitten sind ein Betpsalm, den Christus betet gegen seinen Verräter Judas und seine Kreuziger, die Juden. Über die klagt er heftig und weissagt ihnen, dass sie untergehen und durch Gottes Zorn verstockt, greulich verderben müssen, wie wir das alles erfüllt vor Augen sehen. Und in einer Auslegung von 1526 hat er auch den Unterschied zwischen der Feindesliebe nach der Bergpredigt und auf der anderen Seite diesem Psalmwort, das er auch im Munde Christi versteht, gesehen. Und die Lösung von ihm ist, hier das Fettgedruckte, Liebe flucht und rächt sich nicht, aber der Glaube flucht und rächt sich. Um das zu verstehen, musst du Gott und Menschen, Personen und Sachen voneinander scheiden. Was Gott und die Sache angeht, da ist nicht Geduld noch Segen, sondern noch lauter Eifer, Zorn, Rache und Fluch. Wenn zum Beispiel die Gottlosen das Evangelium verfolgen, so trifft das Gott und seine Sache. Da hat man nicht zu segnen und Glück dazu zu wünschen. Sonst dürfte auch niemand gegen Ketzerei predigen und schreiben, was nicht ohne Fluchen zugehen kann. Denn wer gegen sie, also gegen die Ketzerei, predigt, der wünscht ja, dass sie untergehe und tut das Ärgste und Beste dazu, dass sie untergeht. Das nenne ich Glaubensflüche. Denn ehe der Glaube Gottes Wort untergehen und die Ketzerei stehen lässt, wünscht er, dass alle Kreaturen vergingen. Denn durch Ketzerei verliert man Gott selber. So geschieht das Fluchen Christi in diesem Psalm nicht um seiner Person, sondern um seines Wortes und Amts und Worts willen, weil der Irrtum der Juden das Evangelium untertreten will. Und da wünscht er, dass sie untergehen und kein Glück mit ihrem Judentum haben sollen. Wie Mose in 4. Mose 16 betet, dass Gott Korahs Gebet nicht hören noch ihr Opfer annehmen solle. Darum muss geflucht, Übles gewünscht und um Rache gebetet sein gegen die Verfolgung des Evangeliums, gegen den Irrtum und gegen die, die solch Unglück treiben und anrichten. Und noch der letzte Abschnitt. Die Person aber soll sich nicht rächen, sondern alles leiden, dazu auch dem Feind Gutes tun nach der Lehre Christi und der Liebeart. Denn hier regiert die Liebe, nicht der Glaube, und geht es mich und nicht den Glauben an. Gleichermaßen kann ein Christ Richter sein und den Mörder verurteilen und töten, jedoch nicht um seinetwillen, also nicht um Egoismus willen, um das Seine darin zu suchen, sondern um das des anderen willen und von Amts wegen. Summa summarum, fluchen um Gottes Worts willen ist recht und billig, aber fluchen um deinetwillen oder um dich selbst zu rächen oder das Deine zu suchen, ist Unrecht. So Luthers Auslegung zu Psalm 109, was wir je nachdem auch für die anderen Vergeltungsbitten der Psalmen brauchen können. Ich kürze jetzt ein wenig ab. Also in Luthers Auslegung entspricht auch seiner Lieddichtung und seiner inneren Haltung gegen die Feinde des Evangeliums. Und analog hat auch Johannes Calvin hier gesehen, dass der Beter kein Privatmann ist, sondern von Gott eingesetzte Obrigkeit. Ein Zitat, auf das ich immer wieder zurückkomme, ist in diesem Zusammenhang Franz Delitzsch, der formuliert hat: Das Reich Gottes kommt nicht allein auf dem Weg der Gnade, sondern auch des Gerichts. Und das Kommen des Reiches Gottes ist das Ziel des alttestamentlichen wie des neutestamentlichen Beters und alles Herabwünschen des Gerichts auf die, welche sich dem Kommen des Reiches Gottes entgegenstemmen, geschieht auch in den Psalmen in Voraussetzung ihrer beharrlichen Unbußfertigkeit. Nochmal anders formuliert: Wenn ich das Gericht mit einem Psalmwort erbete, dass es kommt, dann setze ich voraus, dass, also hier prophetisch, wie es in dem unteren Teil heißt, dass sie aus prophetischem Geist geflossen sind, dass es in diesem Fall keine Veränderung gibt. Grundsätzlich kommt auch bei den Vergeltungsbitten aber im Neuen Testament nichts zum Durchbruch, was nicht bereits in den Psalmen sich regte. Also der Unterschied zwischen Altem und Neuen Testament an dieser Stelle ist gerade von den älteren Auslegern, Franz Delitzsch starb 1890, nicht so groß empfunden worden wie in dem geistigen Setting, in dem wir heute leben. Delitzsch hat noch gesagt, hier der untere Teil: Die Kirche, indem sie die Psalmen betet, feiert die Einheit der zwei Testamente. Die Wissenschaft, indem sie die Psalmen auslegt, gibt der Unterschiedenheit des Alten und Neuen Testaments die Ehre. Sie sind beide in ihrem Rechte, jene, indem sie die Psalmen im Lichte des einen wesentlichen Heils betrachtet, und diese, indem sie die heilsgeschichtlichen Zeiten und Erkenntnisstufen auseinanderhält. In einer Zeit dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es beim Zweiten Vatikanischen Konzil die Diskussion: Wollen wir für die Mönche im Stundengebet auch weiterhin daran festhalten, dass sie den ganzen Psalter durchbeten? Luther und die Augustiner haben das ja Woche für Woche getan, den Psalter jede Woche ganz durch. Und die Diskussion wogte hin und her beim Zweiten Vatikanum ohne Ergebnis. Papst Paul VI. Hat dann 1971 eingegriffen und gesagt, drei bestimmte Psalmen, 58, 83 und 109, werden nicht in das Stundengebet aufgenommen. Und wie schon erwähnt, in der humanistisch geprägten Theologie haben wir zum Teil eine völlige Ablehnung dieser Psalmgebete. Und ich doch hoffe, dass durch den Kontext, den wir aus der Bibel kennengelernt haben, deutlich geworden ist, dass die Psalmen auch mit diesen Stellen für Christen noch in dem bestimmten, in einer bestimmten Hinsicht weiterhin zu beten sind. Zusammenfassung: Kann man als Christ alle Psalmen beten? Erstens das Schriftverständnis. Ich halte daran fest, dass der ganze Psalter vom Heiligen Geist inspiriert worden ist und deswegen der Gemeinde als Lehrbuch und Gebetbuch anvertraut ist. Zweitens, es gibt einen gewissen Unterschied der Testamente. Wir glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten, der für uns ans Kreuz gegangen ist und beten deswegen um auch Segen, auch für die Feinde. Aber mit dem Alten Testament wissen wir, dass Gott die Vergeltung gehört. Und in 2. Thessalonicher heißt es: Es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten, denen, die euch bedrängen, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und ungehorsam sind. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben und so weiter. Also hier haben wir im 2. Thessalonicher Brief aus neutestamentlicher Perspektive die gleiche Erwartung, dass der Herr vergelten wird. Und vergessen wir nicht das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und wir beten im Vaterunser: Dein Reich komme. In diesen Bitten, in dieser Erwartung sind die alttestamentlichen Vergeltungsbitten aufgehoben. Also nicht eliminiert, sondern in sie hinein bewahrt. Fünftens, mit unserem Gebet um Vergeltung konfrontieren wir Gott darum, dass er seine Verheißungen noch nicht erfüllt hat. Und Gott will auch daran erinnert werden. Er will ja auch, dass die Gemeinde betet, wie lange noch. Und indem wir das beten, indem wir das Maranatha sagen, Herr, komme bald, rufen wir ihn herbei und laden ihn ein. Rückfrage: Findet eine gefährliche Sakralisierung oder Rechtfertigung von Aggression statt? Antwort: Nein, wir übergeben gerade Gott selber das Gericht. Wir kämpfen im Gebet gegen das Böse, mit Gott und gegen Gott scheinbar, der sich noch Zeit lässt. Die Psalmen sind überhaupt eine Anregung, unser Gebetsleben thematisch und auch emotional in die Spannweite einzufügen, die der Psalter uns vorgibt. Da ist viel mehr drin, als wir in unserem harmoniebedürftigen Sprechen oft zum Ausdruck bringen. Der Maßstab für das, was wir mit der Gemeinde beten, ist nicht, was der Zeitgeist uns vorgibt, was ein Theologe wie Schleiermacher uns nahelegen möchte, dass wir als Pastoren nur das zum Ausdruck bringen, was schon in der Gemeinde vielleicht da ist, sondern dass wir das ganze Wort Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen haben. Und wenn wir glauben, dass Gott sein Recht durchsetzen wird, dann entsteht hier so etwas wie die Signatur des Kreuzes im Rechtssystem. Das wirkliche Recht Gottes ist das Ende aller irdischen Gewalt. Aber Gott wird einmal auch tatsächlich Gewalt brauchen, um die Gewalt des Teufels zu beenden. Recht, Gottes Recht ist das Gegenteil der Gewalt, aber das Recht führt so aus über die Gewaltanwendung der Gottlosen hinweg in die neue Welt Gottes, in der dann diese Gewalt aufgehoben ist. Ja, halten wir also als Christen mit unserem Gebet am ganzen Psalter fest. Meine Frau und ich lesen jeweils einen Psalm am Abend, und zwar ohne Auswahl. Also immer einen weiter, von Woche zu Woche. Und wir machen damit auch gute Erfahrungen zur Bereicherung unseres eigenen Gebets. Vielen Dank.